Vielen Dank, Sophie. Ja, wer den Schlüssel hat, der kann Türen öffnen, der kann eintreten, aber ohne Schlüssel bleiben Schlösser zu. Das erlebte im August ja auch die Lüdenscheider Polizei. In einer leerstehenden Wohnung in Brügge wurde ein großer alter Tresor entdeckt und es kam das Gerücht auf, dass in diesem Tresor möglicherweise Waffen enthalten wären. Der Schlüssel war unauffindbar. So blieb nichts anderes übrig, als dass die Polizei einen Panzerknacker engagierte, der dieses Teil aufgeflext hat. Und dann kam der mit Spannung erwartete Moment, als der Geldschrank aufging. Und der Polizeisprecher Christoph Hüls sagt, Zitat aus den Lüdenscheider Nachrichten, er konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, denn darin befanden sich eine Packung Tapetenkleister, halb voll, und eine Packung Zigaretten, Inhalt unbekannt. Und das war's. Und das alles, der ganze Aufwand nur, weil der Schlüssel fehlte. Wer einen Schlüssel hat, der kann aufmachen. Der kann eintreten. Der hat die Schlüsselgewalt. Schlüsselgewalt ist der erste von drei Gedanken zu diesem Text. Schlüsselgewalt. Jesus spricht hier von einem Schlüssel. Der Schlüssel nicht nur zu einem Tresor, der möglicherweise irdische Schätze enthält, sondern der Schlüssel zum Himmel. Wir haben hier einen der Bibeltexte heute vor uns, über dessen Bedeutung die evangelischen Christen anders denken als die Christen der römisch-katholischen Kirche. Im katholischen Verständnis begründet dieser Vers, dieses Wort an Petrus, die besondere Stellung des Papstes in Rom. Der Bischof von Rom wird als diese Schlüsselfigur angesehen, der die gesamte weltweite römische katholische Kirche zu führen und zu bestimmen hat. Das sieht jeder Besucher des Vatikans sofort, wenn er in der Kuppel des Petersdoms steht und nach oben in diese Kuppel hineinguckt. Da steht dort in 2 Meter großen Buchstaben auf Latein dieser Vers: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Von diesem Vers übrigens kommt es auch, dass Petrus auf alten Bildern sehr oft mit einem Schlüssel in der Hand dargestellt wird. Wegen dieses Schlüssels zum Himmel wurde Petrus auch irgendwann zu so etwas wie dem Wettermann. Egal ob die Sonne scheint oder ob Regen fällt, die volkstümliche Vorstellung ist ja die, dass Petrus als der Pförtner am Himmelstor entscheidet, was rauskommt aus dem Himmel. Und so hört man dann bei Festreden dann manchmal die einen, die sich über gutes Wetter freuen, die sagen, hey, Petrus hat es gut mit uns gemeint. Oder wenn die Schleusen des Himmels auf sind und es regnet, dann wird sich beschwert, dass Petrus nicht mitgespielt habe. Diese Vorstellung, Petrus als der himmlische Pförtner, der schlägt sich ja auch in verschiedenen Witzen nieder. Kennt ihr den von dem Pastor, der stirbt und zur Himmelspforte kommt und dort von Petrus aber erstmal abgewiesen wird? Er muss warten und dann kommt kurz darauf ein Busfahrer und der wird sofort durchgewunken. Und der Pastor beschwert sich bei Petrus und sagt, hey, ich bin doch vom Fach. Warum wird denn der Busfahrer sofort durchgewunken? Er sagt Petrus, weißt du, als du gepredigt hast, haben alle Leute geschlafen. Wenn aber der Busfahrer Bus gefahren ist, dann haben sie alle gebetet. Warum wir als evangelische Christen diesen Satz hier an Petrus gesprochen, aber nicht nur als an Petrus gegeben, verstehen, das findet sich einfach, wenn man 2 Kapitel weiterliest, in Matthäus 18, Vers 18. Da sagt Jesus dasselbe wie hier in dem Kapitel 16, aber hier sagt er es deutlich allen Jüngern: Ich versichere euch, was ihr hier auf Erden für verbindlich erklären werdet, Das wird auch vor Gott verbindlich sein und was ihr hier für nicht verbindlich erklären werdet, das wird auch vor Gott nicht verbindlich sein. Diese Schlüsselgewalt, diese Vollmacht zu lösen und zu binden, die ist eben nicht nur einem, sondern allen Jüngern zugesprochen. Und darum stimmt es nicht, wenn man sagt, dass nur ein geweihter Priester, der in Sukzession, also in der ununterbrochenen Linie von Petrus und von seinen Nachkommen, den Bischöfen von Rom und dann allen Bischöfen und Priestern per Handauflegung ordiniert wurde. Nein, es ist allen Christen gegeben, jemandem, der seine Sünden bekennt, zuzusprechen, im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. Auch dazu eine weitere Bibelstelle, Johannes 20, Vers 23. Jesus sagt, wenn ihr Jünger, jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, dem sind sie behalten. Schlüsselgewalt. Jesus übergibt die Schlüsselgewalt, die geistliche Autorität, nicht allein einem Papst, nicht allein einem Priester, sondern seinen Jüngerinnen und Jünger. Das ist ja die spannende nächste Frage, die, was sind das denn für Leute? Welche Voraussetzungen müssten sie denn mitbringen? Was befähigt sie, diese Schlüsselgewalt zu bekommen? Jetzt wird's höchste Zeit, von der Gemeinde zu sprechen. Am Anfang dieser besonderen Begegnung stand ja eine Frage. Das zweite, also nach der Schlüsselgewalt, geht's jetzt um die Schlüsselfrage. Die Schlüsselfrage, für wen haltet ihr mich? Und vorher noch, was hört ihr denn, für wen halten mich die Leute? Was sagen sie, wer ich ihrer Meinung nach bin? Die Leute hatten ihre Vorstellung von Jesus. Und die war gar nicht so schlecht. Sie halten ihn für einen, der vom Himmel herabgekommen ist. Sie halten ihn für einen wie den Elia, von dem Maleachi im letzten Buch des Alten Testaments, das ist der erste Teil der Bibel, von dem Maleachi gesagt hat, dass er nochmal kommen würde. Sie halten ihn also für einen, der in besonderer Weise mit Gott verbunden ist. Ich meine, wir würden uns heute ja wahrscheinlich schon über so viel Bibelkenntnis freuen, aber doch bleibt diese Erkenntnis hinter dem zurück, wer Jesus ist. Der Durchblick fehlt. Den Messiaskönig, also die Schlüsselfigur Gottes, die stellten sich die Menschen damals anders vor. Jesus entsprach in seiner irdischen, menschlichen Erscheinung nicht dem, wie sie sich den Herrn aller Herren vorgestellt hatten. Ein Prophet, ja, da konnte man noch zustimmen, vielleicht sogar ein ganz großer wie Jeremia, aber sie nannten ihn eben nicht den Herrn, den, dem alle Macht gegeben ist. Sie verglichen ihn mit Johannes, dem Täufer, dem Vorläufer zum Reich Gottes, aber sie hielten ihn eben nicht für den, der das Reich Gottes bringt, mit dem es beginnt und mit dem es da ist. Sie hielten Jesus für einen Großen, aber nicht für den Größten, nach dem kein Größerer kommen wird, weil alles, was er gibt, ist die komplette, ganze, große, vollkommene Gnade Gottes. Und ihr, sagt Jesus, für wen haltet ihr mich? Und da sagte Simon Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Vers 16. Für wen haltet ihr mich? Bei dieser Frage geht es ja nicht um Quizduell, wo du nur dann weiterkommst, wenn du die richtige Antwort gibst, sondern das, was Petrus hier stellvertretend für alle sagt, ist nicht nur eine richtige Antwort, es ist ein Bekenntnis. Und das macht den Unterschied aus zwischen denen, die den Schlüssel anvertraut bekommen, und der Menge. Unterschied zwischen dem Volk das eine hohe Meinung von Jesus hatte, und den Jüngern. Indem die Jünger Jesus den Christus nennen, den Gesalbten, den Messiaskönig, die Schlüsselfigur der Geschichte Gottes mit den Menschen, da geben sie ja nicht nur eine Meinung kund, sondern da setzen sie ihr ganzes Vertrauen auf diesen Jesus. Da wünschen sie sich von ganzem Herzen, dass er in der Welt regiert, dass sein Reich komme. Jünger und Jüngerinnen sind die Leute, die den Willen dieses Messiaskönigs tun wollen, die ihm gehorsam sind und folgen. Dieses Bekenntnis zu Jesus als Retter verändert alles. Das ist Jesus deshalb, weil er Sohn Gottes ist. Der Vater gab ihm alle Macht. Er ist die Schlüsselfigur, der die letzte Schlüsselgewalt hat. Das heißt doch nichts anderes, als dass da, wo Jesus ist, der Himmel offen steht. Und so haben die Menschen das damals erlebt und darum zog er sie an wie ein Magnet. In seiner Nähe werden alle Ängste still. Da wird die Seele heil. Da lässt seine Vergebung befreit aufatmen. Da wird Frieden Wirklichkeit. Ihn zu erfahren, weckt die tiefe Erkenntnis, dass er wirklich der ist, von dem die Bibel spricht, der angekündigte Menschensohn, der Retter der Welt. Diese Einsicht hat Gottes Geist den Jüngern geschenkt. Er hat ihnen sozusagen das Herz aufgeschlossen, diese Wahrheit zu verstehen. Und so sagt Petrus, du bist Christus. Und Jesus antwortet ihm, diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Oder mit Luthertext übersetzt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Das heißt, diese Meinung hast du nicht in den Massenmedien gelesen. Die Jünger standen auch damals schon als eine kleine Gruppe einsam unter einer großen Menge, die anders dachte. Diese Meinung hätten auch die Jünger nicht von ihrer menschlichen Natur, von ihrem Fleisch nach gehabt. Auch sie hätten sich vermutlich einen anderen Christus gewünscht, einen, der deutlicher seinen Anspruch vertritt, einen, der sich durchsetzt gegen alle Feinde, einen, der aufräumt, der Schluss macht. Dass sie Jesus bekennen und dass er sie die Seinen nennt, das ist das Werk Gottes, das Werk des Heiligen Geistes. Es ist derselbe, der als Vater eins ist mit Jesus, dem Sohn, der ihnen diesen Durchblick gegeben hat, der ihnen den Glauben geschenkt hat. Dieses Tun Gottes ist der Felsen. Zu ihm als Retter und dem Sohn Gottes bekennt sich Petrus. Und daraufhin, auf dieses Bekenntnis hin, spricht Jesus dem Petrus buchstäblich diese fundamentale Bedeutung für die Gemeinde zu. Das ist so. Diese Stellung, die Petrus und die anderen Apostel als die Augenzeugen hatten, gilt bis zur Wiederkunft Jesu. Sie sind grundlegend für die Gemeinde. Aber der Felsen, auf den Jesus seine Gemeinde baut, ist eben nicht die Person des Petrus, sondern dieses Bekenntnis, das so felsenfest ist von Jesus, dem Sohn Gottes. Der Fels, ein Fels kann Petrus deshalb nicht sein, weil er viel zu oft schwankt und nur durch diesen Jesus fest wird, der ihn hält. Und was sagt ihr? Für wen haltet ihr mich? Wer ist Jesus für dich? Die Schlüsselfrage. Und nun als drittes und letztes führt diese Schlüsselfrage zum Schlüsselerlebnis. Weil Jesus will ja, dass seine Sache weitergeht. Er will, dass alle es hören und alle verstehen, der Himmel ist offen. Dazu baut er seine Gemeinde. Das dritte, das Schlüsselerlebnis. Auf dieses Bekenntnis des Petrus zu Jesus folgt nun der Zuspruch. Vers 18, Darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Meine Gemeinde. Ich habe keine Ahnung, an was du denkst, wenn du das Stichwort Gemeinde oder Kirche hörst. Viele halten sie für ein Auslaufmodell. Was ist das, wovon Jesus hier spricht? Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Was ist das, wo Kirche diese Schlüsselgewalt annimmt, die Jesus gibt? Wo anderen der Weg zu ihm gezeigt wird, wo geduldig mitgegangen wird, wo Nöte gelindert werden, wo Lasten getragen werden, wo Bindungen gelöst werden. Es gibt dieses befreiende Evangelium, dir sind deine Sünden vergeben. Und es gibt die Gewissheit, dass das, was auf Erden gelöst ist, auch im Himmel gelöst sein wird. Und es gibt die Orientierung und die Wegweisung dahin, wie das Leben in der Nachfolge gelingt. Das Werk von Jesus geht weiter. Darum gibt er seiner Gemeinde dieses Amt, diesen Schlüsseldienst in dieser Welt, den wir da wahrnehmen, wo wir von Jesus weitersagen, wo wir tun, was Jesus tat, wo wir einer hoffnungslos verlorenen Welt, einer orientierungslos gewordenen Welt den Weg zum Vater öffnen. Ich will meine Gemeinde bauen. Ich finde es so wichtig, dass wir das Blick auf Gemeinde uns dieses Wort meine Gemeinde, die Gemeinde Jesu, dass wir uns dieses Wort in Gedanken unterstreichen. Er ist der Bauherr und es ist seine Gemeinde. Und seine Gemeinde ist universal, weltweit, in allen Sprachen und in allen Völkern. Sie ist eben dort, wo er die Schlüsselfigur ist. Sie ist nicht unsere Gemeinde. Manchmal, natürlich nur bei Diensten außerhalb Lüdenscheids und natürlich nicht hier in unserer Gemeinde, manchmal höre ich so den Satz, früher war es besser, aber das heute, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Ihr ahnt vermutlich schon, was ich dann antworte. Wenn mir jemand sagt, das ist nicht mehr meine Gemeinde, dann antworte ich ganz trocken, das war sie hoffentlich noch nie. Gemeinde ist Gemeinde Jesu. Andere in ihrer Unzufriedenheit haben aber ähnliche Sprache drauf. Sie sagen dann manchmal, wenn sich hier nichts ändert, dann ist das nicht mehr meine Gemeinde. Ihr Lieben, das ist dasselbe, nur in Grün. Natürlich verstehe ich das Gefühl, dass wir auch beheimatet sein möchten in der Gemeinde, dass wir einen Ort brauchen, wo wir Wurzeln schlagen und uns verpflanzen können. Darüber darf man sprechen, wie das geht. Aber dabei gilt für jeden, egal ob wir eher so die Bewahrertypen sind oder eher die Veränderer, es gilt immer dieselbe Wahrheit, die Jesus uns hier sagt. Ich will meine Gemeinde bauen. Und ich bin der, der baut. Er ist der Bauherr. Weil nur diese Gemeinde, nur die Gemeinde, die Jesus baut, hat Verheißung. Sie hat die Verheißung, dass auch die Tore des Totenreichs ihr nicht anhaben können. Die Tore des Totenreichs, die sind äußerst fest und verschlossen. So wurden sie auch damals schon erkannt und angesehen, als dieses Wort von Jesus gesagt wurde. Weil wer durch die Tore des Todes gegangen ist, den halten diese Tore fest. Da ziehen alle Menschen in einer langen Reihe durch und kehren nicht zurück. Die Tore des Totenreichs sind unbezwinglich. Wer aber zur Gemeinde des auferstandenen Christus gehört, den können diese Tore nicht halten. Durch ihn ist seine Ekklesia, seine Gemeinde stärker als die Tore der Totenwelt. Für seine Gemeinde ist der Tod überwunden. Ihr ist Auferstehung und ewiges Leben gegeben. Kennst du dieses Schlüsselerlebnis? Hast du begriffen, was Gemeinde ist? Hast du verstanden, am Wort Gottes verstanden als Christ, was Gemeinde wirklich ist und welch einzigartige Bestimmung sie in dieser Welt hat? Wir sind dazu berufen, anderen den Himmel zu öffnen. Gemeinde ist so etwas wie der Schlüsseldienst in dieser Welt. Weil Gemeinde, das sind die Leute, die die Tore des Totenreichs nicht zu fürchten haben, weil sie ins Reich Gottes versetzt sind, ins Reich des Lebens. Und darum erklärt Jesus jetzt das erste Bild vom Schlüssel mit dem zweiten Bild. Ich werde dir den Schlüssel geben zu Gottes neuer Welt, Vers 19. Der Schlüssel zum Himmel. Der Schlüssel zum Himmel ist die Botschaft von Jesus, das Evangelium, die gute Nachricht der Rettung, die mit weitergesagt wird mit Worten, so gut das jeder kann, und die unterstrichen und bekräftigt wird durch Taten, die die Liebe Gottes unterstreichen. Dieser Schlüssel ist allen Christen gegeben, nicht nur den Hauptamtlichen. Ihr Lieben, wie viele Türen bleiben deshalb verschlossen, weil Christen, die doch eigentlich selber den Schlüssel in der Hand haben, darauf warten, dass der Pastor es tut. Als Gemeinde sind wir berufen, Schlüsseldienst dieser Welt zu sein. Versuch's doch mal. Nimm Jesus beim Wort. Lass dich auf ihn ein. Mit Zittern und Zagen. Da kommt er drauf klar. Nicht du hast die Kraft, er hat die Kraft. Vielleicht einfach den Tag beginnen mit einem Gebet wie: Herr, ich danke dir, dass du mir mal Menschen geschickt hast, die mir den Himmel aufgeschlossen haben, indem sie mir von dir weitergesagt haben, die erzählt haben, wer du bist und was du gibst, Vergebung und Leben. Herr, ich habe Angst, wenn ich jetzt reden soll, die richtigen Worte zu finden, aber ich will's tun, bitte hilf mir. Und dann frag, wo dein Platz ist, wo er möchte, dass du den Schlüsseldienst machst, vielleicht an deinem Arbeitsplatz. Warum nicht beim Kaffee dem Kollegen auch davon erzählen, was dir Jesus bedeutet und wie du bei ihm Kraft tankst? Oder bei einem Besuch vielleicht eine kleine Andacht vorher mitnehmen und nach dem Gespräch dann sagen: Hey, wir haben uns hier gut unterhalten. Kann ich, bevor ich gehe, noch ein Wort lesen, ein gutes Wort lesen und beten? Wird kaum einer Nein sagen. Oder wo es nötig ist, auch mal ein Wort der Korrektur sagen, ein ermahnendes Wort, um die Schwester oder den Bruder zu ermutigen, auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt, zu bleiben und nicht den breiten Weg zu gehen, den alle Welt geht. Auch das gehört ja zum Lösen und Binden dazu. Oder vielleicht, wie Bernd uns eben eingeladen hat, wenn sie alle da sind, haben wir 30 Teenies so von 10 bis 16 Jahren. Was für ein prägendes Alter, ihr Lieben. Da ist heute ein großer Schatz, den uns Jesus vor die Füße legt, wo wir aber auch handeln müssen. In 2 Jahren brauchen wir nicht mehr handeln, dann sind die nicht mehr da. Jesus, wo ist meine Berufung? Wir wollen es euch heute ganz praktisch und leicht machen zum Mitnehmen. Wer mag, kann sich gleich hier vorne bei Sophie und Josch, die stehen jetzt gleich hier vorne und haben für jeden, der das möchte, einen solchen Schlüssel als Symbol. Und da hängt dieser Vers mit dran, wo vom Schlüssel des Himmelreichs die Rede ist. Es geht darum, in unsere Bestimmung reinzukommen und mit Zittern und Zagen vielleicht zu sagen: Jesus, ja, ich will das wagen. Ich will für dich Schlüsseldienst in unserer Stadt, in meiner Welt sein. Wer möchte, kann jetzt nach vorne kommen, während wir Lieder singen. Josch und Sophie stehen hier mit 2 Körben. herzliche Einladung, euch einzulassen, diesen Auftrag unseres Herrn anzunehmen, Schlüsseldienst in dieser Welt zu sein. Amen.